Deutschlandfunk, Medias Res.
Wie berichtet man aus einem Krieg? Der Ukraine-Krieg hat diese Frage ja ganz neu auf die Tagesordnung gebracht und das, obwohl bereits seit 2014 Krieg im Land herrscht. Und es ist auch davon mal abgesehen, nicht der erste Krieg in Europa seit 1945 ist, wie ja anfangs in den Medien gelegentlich zu lesen und zu hören war. Aber seit etwa den Kriegen im zerfallenen Jugoslawien in den 90er Jahren hat sich die Medienwelt natürlich stark verändert. Andere Medien jenseits der klassischen Nachrichtenkanäle sind entstanden und werden intensiv bespielt. Auch die Lage der Auslandsberichterstattung, die ist eine andere, als es noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Weltweit wurden Korrespondentennetze geschrumpft. Hat sich die Kriegsberichterstattung also grundsätzlich verändert? Das ist die Frage, über die ich gesprochen habe vor der Sendung mit Carola Richter. Sie ist Professorin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin. Und ich habe sie gefragt, wie unterscheidet sich die Kriegsberichterstattung in diesem Krieg von den Kriegen der vergangenen Jahrzehnte, etwa von den Golfkriegen oder eben auch den Jugoslawienkriegen?
Also ich würde sagen, die letzten vergleichbaren Kriege sind tatsächlich der Irakkrieg 2003 und auch der Libyenkrieg 2011 und sicherlich auch noch die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren, weil bei diesen Kriegen, wie beim Ukraine-Krieg, quasi wir involviert gewesen sind. Das heißt also Deutschland, Europa, der Westen war involviert und ist involviert. Und interessanterweise ist tatsächlich, wenn wir da die Berichterstattungsmuster vergleichen, dann sind die sich doch relativ ähnlich. Wir haben zwar vielleicht neue Technologien, wie jetzt eben die sozialen Medien, aber wenn wir genau hinschauen, können wir grundsätzlich immer drei Phasen der Berichterstattung unterscheiden. Und die haben sich auch genauso beim Ukraine-Krieg feststellen lassen. Also zuerst kommt immer so eine Orientierungsphase. Also quasi ein einschneidendes Ereignis passiert, wie in dem Fall hier der russische Angriff am 24. Februar. Und dann haben alle Medien versucht, sich so einen Überblick zu verschaffen und ihre Quellen zu aktivieren. Und meist wird aber dabei tatsächlich deutlich, dass man vor Ort gar keine Korrespondentinnen hat. Man schickt also JournalistInnen häufig so fallschirmartig los und greift dann ganz häufig auf Nachrichtenagenturen zurück. Und für uns als Publikum bedeutet das zumeist, dass wir so 10-mal am Tag dasselbe hören oder sehen, weil kaum Material vorhanden ist. Und dann auf diese Orientierungsphase folgt dann nach wenigen Tagen die Expertenphase, wie ich sie nennen würde. Und das ist meiner Ansicht nach auch die ergiebigste Phase der Kriegsberichterstattung. Also die Medien machen jetzt Platz, schaufeln ihre Sendeplätze oder Seiten frei. Man bekommt ganz viele Hintergrundinformationen. Viele Quellen werden vor Ort gesucht und gefunden und Expertinnen aus allen möglichen Bereichen kommen zu Wort. Und wenn wir uns erinnern, ich denke, vor dieser Phase haben ganz wenige gewusst, wo in der Ukraine Orte wie Kharkiv oder Mariupol liegen oder wie Menschen in Kiew leben oder dass die Ukraine extrem wichtig ist für die weltweite Getreideproduktion und all diese ganzen Dinge. Das ist etwas, was in dieser Expertenphase tatsächlich kolportiert wird. Und auf diese Phase dann, die wirklich viel Wissen und Empathie produziert, folgte dann aber auch im Ukraine-Krieg unweigerlich die Routinephase. Das passierte so spätestens Mitte, Ende Mai. Und dann ging es eigentlich fast nur noch um uns. Also uns im Sinne von Deutschland. Die Debatten drehten sich um den Zustand der Bundeswehr, die Energieversorgung, Parteienstreits und so weiter und so fort. Und über die Geschehnisse in der Ukraine hören wir seitdem eigentlich nur noch relativ beiläufig und so routinemäßig etwas. Wenn zum Beispiel Präsident Zelensky vor Weihnachten überraschend in die USA reist oder man entdeckt eben ein Massaker. Und das, finde ich, ist das Bittere an der Kriegsberichterstattung. Sie versandet dann immer in dieser Routinephase, auch wenn der Krieg nichts an Schrecken verloren hat.
Was sagt denn das aus über den Zustand der deutschen Auslandsberichterstattung, wenn in einer Situation, in der eben etwas Herausragendes passiert, eben dieser Angriff Russlands auf die Ukraine, dass dann alle und eben nicht nur alle in der Bevölkerung, sondern eben auch alle in den Medien völlig überrascht sind und sich sozusagen erstmal, wie Sie es gerade gesagt haben, orientieren oder sortieren müssen. Denn dass es ja Krieg gibt in der Ukraine, das war ja auch schon vor 2022 der Fall.
Absolut. Ich möchte sagen, gerade die Auslandsberichterstattung der deutschen Medien, insbesondere auch der öffentlich-rechtlichen Medien, ist im Vergleich zu vielen anderen noch relativ gut aufgestellt. Trotzdem ist es letztendlich so, dass wir auf ganzen Kontinenten, wie beispielsweise in Afrika, meistens nur ein, zwei Personen haben, die dann für eine ganze Vielzahl an Ländern zuständig sind. Und im Falle von, sage ich jetzt mal, eher kleinen Ländern, die häufig halt nicht als so bedeutend gelten wie beispielsweise China oder die USA. Und das ist die Ukraine in dem Fall sicherlich lange gewesen. Da sind dann häufig gar keine Leute stationiert oder nur ganz sporadisch welche, die halt häufig noch als freie KorrespondentInnen da arbeiten. Und das ist etwas, das ist natürlich ein strukturelles Problem, dass JournalistInnen keine kontinuierliche Expertise in diesen Gebieten aufbauen können, um dann eben tatsächlich auch über latente Gefahrenereignisse zu berichten und tatsächlich auch die Entwicklungen stärker in den Blick zu nehmen.
Jetzt ist es in diesem Krieg so, dass, also das ist mein Eindruck, dass es stärker als in Kriegen davor die Perspektive derjenigen, die angegriffen wurden, eine große und möglicherweise eine deutlich größere Rolle als in anderen Kriegen spielt. Ist das so? Und wenn ja, wie kommt das?
Also ich glaube, das hat tatsächlich etwas mit den Konstellationen in der Ukraine selbst zu tun. Also beispielsweise so etwas wie Embedded Journalism spielte meiner Ansicht nach in diesem Konflikt hier so gut wie gar keine Rolle. Denn da geht es ja meistens darum, man hat so eine große Einschränkung von Seiten von Kriegsparteien, die dann eben versuchen, Bilder und Informationen derartig zu kontrollieren, dass man gar nicht als Journalist oder Journalistin herankommt an diese Informationen und sich deshalb versucht, zum Beispiel mit dem Militär zu kooperieren, um an diese Informationen zu kommen. Und im Fall der Ukraine scheint mir das nur bedingt überhaupt eine Rolle gespielt zu haben, weil die meisten Schauplätze relativ frei zugänglich waren und man leicht auch mit vielen Betroffenen in Kontakt kommen konnte, ohne beispielsweise das Militär zu benötigen oder restriktiert zu werden von beispielsweise Ministerien oder bestimmten Organisationen, die halt Zugang verhindern. Mhm. Also ich denke, da konnte man tatsächlich viel stärker an die Betroffenen auch herankommen über soziale Medien, konnten sich die Betroffenen äußern, wurden dann als Quellen identifiziert und gehört. Und entsprechend hat man einen viel stärkeren Eindruck auch davon bekommen, was tatsächlich vor Ort passiert. Das ist in der Tat etwas, was man bei vielen anderen Kriegen so nicht wahrnehmen konnte. Und wenn Sie jetzt beispielsweise in einen auch nach wie vor andauernden Krieg in den Jemen schauen, wo massiv Journalistinnen daran gehindert werden, überhaupt Zugang zu dem Land zu bekommen, da haben wir solche Informationen tatsächlich nicht und wissen kaum etwas darüber, wie die Betroffenen da leiden.
Was ja auch dazu führt, dass der Jemen in der Berichterstattung ehrlicherweise praktisch nicht vorkommt.
Ja, der Jemen kommt nicht vor. Ein Krieg, der hunderttausende Opfer gefordert hat, das kommt tatsächlich nicht vor, weil es sozusagen uns hier nicht tangiert.
Ja. Jetzt wird ja dieses Wort embedded immer von so einer Art negativen Beiklang begleitet. Also man berichtet in einem Kontext, den man als Journalist oder Journalistin selbst nicht ganz kontrolliert oder gar nicht kontrollieren kann. Also da wird ja Unabhängigkeit mehr oder weniger ausgesprochen in Frage gestellt. Und ich frage mich da manchmal, ist denn dieser Verdacht immer berechtigt? Denn Berichterstattung aus dem Krieg ist ja irgendwie immer Einschränkungen unterworfen, alleine schon wegen der Sicherheit. Ist es so?
Also der Embedded Journalism ist ja so ein Begriff, der ganz stark oder das Konzept dieses Embedded Journalism ist ganz stark in dem Golfkrieg 2003 entstanden, als die US-Truppen versucht haben, die Informationen und eben das Framing auch über den Krieg zu kontrollieren, in ihrem Sinne quasi zu kontrollieren und entsprechend dann tatsächlich auch in gewisser Weise versucht haben, Journalisten und Journalistinnen zu instrumentalisieren. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch diese Möglichkeiten wahrnimmt als Journalist, sich in diese Truppen quasi hineinzubegeben und aus dieser Position heraus auch Informationen bekommen und zu berichten. Was aber ganz wichtig dabei ist, und ich denke, das gilt aber auch generell für alles, was man aus dem Krieg berichtet, ist tatsächlich Selbstreflexion darüber zu betreiben, was man dort macht, was man an Informationen bekommen kann und welchen Interessen diese Informationen auch unterliegen. Und das dem Publikum gegenüber natürlich auch deutlich zu machen, das ist elementar. Also das darf man nicht vernachlässigen. Und insofern wäre Embedded Journalism ein Part oder ein Teil von Kriegsberichterstattung, den es durchaus geben sollte, darf aber nicht der einzige Part des Kriegsjournalismus sein. Und er muss auch definitiv transparent gemacht werden.
Jetzt haben sich ja deutlich die Ausspielwege verändert in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren. Lineares Fernsehen hat ja lange nicht mehr die Dominanz, die es dann in den 90ern zum Beispiel hatte. Wie hat sich das denn jetzt auf die Kriegsberichterstattung in diesem Krieg in der Ukraine ausgewirkt, wenn sich sozusagen die Informationsquellen oder eben auch zum Beispiel die Bildproduzenten, wenn ich so nennen mag, durch das Internet, durch soziale Medien so enorm diversifiziert haben?
Ich glaube, soziale Medien sind bei Kriegsberichterstattung aus Regionen, in denen man sonst jetzt kaum Kontakte hat, auch nach wie vor etwas, wo soziale Medien eher von klassischen Journalistinnen und Journalisten genutzt und ausgewertet werden und dann sozusagen dem Publikum auch zugeführt werden. Und das erfolgt sicherlich auch über die Social-Media-Kanäle der klassischen Nachrichtenportale selbst, aber natürlich nach wie vor auch über das lineare Fernsehen oder das Fernsehen in Mediatheken, über nach wie vor auch Printberichterstattung und Hörfunk spielen da eine Rolle. Was mittels sozialer Medien halt jetzt viel stärker, glaube ich, in den Mittelpunkt rückt, ist, dass man über diese Bilder und über die Postings, die da gemacht werden, noch viel stärker eine Authentizität erzeugt, die der klassische Journalismus eher so nicht herstellen kann und vielleicht auch nicht so herstellen will, weil man ja doch versucht, immer eine gewisse Distanz zum Berichterstattungsobjekt zu halten. In den sozialen Medien hat man es eben vor allen Dingen mit diesen personalisierten und emotionalen Bildern zu tun, die eben dann diese ganz starke Empathie hervorbringen können und eben diese emotionalen Reaktionen auslösen können. Und das ist dann tatsächlich etwas, wo ich denke, auch man sagen kann, dass die große Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine, die in Deutschland dann direkt im Februar und März entstanden ist, dass das sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass man eben diesen unmittelbaren Zugang zu Betroffenen mittels sozialer Medien gehabt hat. Man muss, glaube ich, immer wieder hinterfragen und insbesondere auch ganz stark bei sozialen Medien hinterfragen, wem nützt das eigentlich oder wer steckt jetzt dahinter, hinter diesen Postings? Wir wissen, dass in sozialen Medien sehr stark interessegeleitete Kampagnen und Framings erfolgen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, nochmal darauf zu achten, dass der klassische Journalismus versucht, das, was in sozialen Medien passiert, auch mit einzubinden in die Berichterstattung, aber gleichzeitig eben auch zu interpretieren und zu erklären, was man da sieht und wen man da sozusagen vor sich hat.
Dann lassen Sie uns nochmal tatsächlich über Distanz reden. Sie haben das Wort ja gerade genannt. Dass in der Berichterstattung in Deutschland die Ukraine in der Rolle des Angegriffen ist und Russland in der Rolle des Angreifers, das liegt auf der Hand. Das ist ein Angriffskrieg. Aber darüber hinaus haben deutsche Medien in den Schlussfolgerungen daraus, zum Beispiel was die Frage nach Waffenlieferung angeht, zu sehr aus der Perspektive der Ukraine berichtet. Denn diesen Vorwurf, den gibt es ja immer wieder.
Was ich glaube, was wir sehen können und was auch eine Studie bestätigt, die die Berichterstattung von Februar bis Mai ausgewertet hat, da sehen wir vor allen Dingen, dass eigentlich gar nicht so unbedingt die ukrainische Perspektive eingenommen wird, sondern vor allen Dingen die deutsche Perspektive. Also es werden mehrheitlich deutsche PolitikerInnen zitiert, über das Parteiengezänk gesprochen und wer für welche Maßnahmen ist und wie wer die PolitikerInnen der anderen Parteien diskreditiert und so weiter. Und das sollte meiner Ansicht nach zurückstehen hinter einer hintergründigen Auslandsberichterstattung. Also wir sollten eigentlich mehr darüber erfahren, welche politischen Konstellationen gibt es in der Ukraine, wie ist die Situation der Lebensumstände vor Ort und so weiter. Also insofern lässt sich eigentlich nicht bestätigen, dass die Position der Ukraine sehr stark eingenommen worden ist, sondern eher sozusagen die deutsche Perspektive sehr stark herausgestellt worden ist. Aber was man, glaube ich, in diesem Zusammenhang unbedingt kritisieren sollte, ist, dass wir eigentlich zu wenig aus Russland wissen, also dass zu wenig aus Russland berichtet worden ist. Das ist wie so eine Art Blackbox, meiner Ansicht nach, in der Berichterstattung mittlerweile. Also ich habe dann bis auf vereinzelte Reportagen sehr wenig mitbekommen. Mhm. Und es ist aber meiner Ansicht nach ganz wichtig zu verstehen, was der Krieg in Russland und für die Russen bedeutet. Denn wenn wir so über friedens- und lösungsorientierten Journalismus in Kriegszeiten nachdenken und uns den auch wünschen, dann sind diese Hintergrundinformationen wichtig, um überhaupt bestimmte Friedenschancen ausloten zu können. Wenn dann halt in der Berichterstattung sehr stark auf Maßnahmen wie beispielsweise eben die Lieferung schwerer Waffen mehrheitlich unterstützt wird oder dass immer wieder auf Wirtschaftssanktionen und so weiter gedrungen wird, dann scheint es mir so, dass man sich hier sehr dieser dominanten politischen Atmosphäre in Deutschland angeschlossen hat, ohne tatsächlich stärker zu recherchieren, was das für Russland überhaupt bedeutet, wie die Situation in Russland aussieht und entsprechend sozusagen sehr vorschnelle Interpretationen getroffen hat, ohne tatsächlich hier mehr Hintergrundinformationen einzuholen, die nötig wären, um das zu untermauern.
Um dann jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, da gibt es ja also diesen Reflex, dann wieder, zumindest nach einer kurzen Zeit, wieder vor die eigene Haustür zu schauen, um dann von dem nächsten Großereignis im Ausland wieder überrascht zu werden, oder?
Also das scheint so ein bisschen die Logik der Medienproduktion zu sein, die wir insbesondere auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder beobachten, dass halt zu stark immer angesprungen wird auf bestimmte Ereignisse, dass deutlich zu ereignisorientiert berichtet wird und eben man sich so stark auf diese sogenannten Nachrichtenfaktoren einlässt, die ja dann eben durch Konflikt, Schaden oder Negativität bestimmt sind. Ne? Also wenn es irgendwo knallt, dann ist das Nachrichtenwert. Wenn aber irgendwo eine bestimmte Lebenssituation auftritt oder ein langfristiges Ereignis, dann ist das etwas, was eben nicht so nachrichtenwert erscheint. Und ich glaube, es wäre nötig, sich von dieser Logik, von dieser Berichterstattungslogik wieder zu lösen. Und ich glaube nicht, dass man zurückkommen kann zu etwas, was vielleicht auch nie da gewesen ist, aber dass man tatsächlich stärker analytisch versucht zu berichten, hintergründiger zu berichten und nicht immer nur ereignisorientiert zu berichten und hinter bestimmten negativen und konfliktorientierten Nachrichten hinterher zu sein.
Wie sieht die Kriegsberichterstattung aus im Ukraine-Krieg, auch im Vergleich zu Kriegen der Vergangenheit? Darüber habe ich gesprochen mit Carola Richter, Professorin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin. Und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und Sie können das natürlich auch nochmal nachhören auf deutschlandfunk.de/mediasres. Und in unserer kleinen Reihe zwischen den Jahren zu den Schlagworten, die uns in der Medienredaktion in diesem Jahr begleitet haben, geht es morgen um das Thema Desinformationen.